Hallo, ihr hört UP Podcast, den Podcast von Unternehmen Praxis.
Allerdings gibt es ja auch noch einen kleinen Krähenfuß, weil es wird schon noch als sehr komplex wahrgenommen. Ich weiß nicht, ob wir darauf noch kommen. Die Evaluation, die wir kürzlich im Rahmen des GWAs ja mitbegleitet haben, hat uns auch nochmal vor Augen geführt, dass so schön, dass alles in der Software integriert wurde und der Arzt die Richtlinie jetzt eben nicht mehr lesen muss, sondern durch seine Software durchgeführt wird, am Ende immer noch als sehr komplex und bürokratisch wahrgenommen wird. So ehrlich muss man sein.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom UP-Podcast, dem Podcast von Unternehmen Praxis. Und jetzt gerade, während wir hier sitzen, da ist in einer Praxis, die nicht weiter ist als Kilometer von mir, da wird gerade eine Heilmittelverordnung ausgestellt, weil nämlich im Jahr über 14 Millionen Patienten Heilmittelverordnung kriegen und es gibt hunderte von Millionen Heilmittelverordnungen im Jahr. Das ist die Routine in deutschen Arztpraxis. Und diese Routine gibt es jetzt schon 50 Jahre, aber so richtig strukturiert gibt es das seit 25 Jahren, nämlich seit dem 1. Juli 2001, da ist das erste Mal eine Heilmittelrichtlinie in Kraft getreten, die wirklich ausschließlich für Heilmittel war. Und deswegen wollen wir uns als Datum merken, 1. Juli, jetzt in diesem Jahr ist 25 Jahre Heilmittelkatalog. Und die Kassenärztliche Bundesvereinigung ist bereit erklärt, mir darüber zu sprechen, mit mir einen Rückblick und Ausblick zu machen. Und deswegen herzlich willkommen nach Berlin. Hallo Julius, hallo Sebastian, wollt ihr euch einmal selbst vorstellen?
Ja, hallo in die Runde. Sebastian Prechel-Radon. Ich darf seit mehr als 10 Jahren hier das Thema Heilmittelverordnung, Heilmittelversorgung bei der Kassenärztlichen Bundesvereinigung betreuen, in der Abteilung veranlasste Leistung mit meinem Abteilungsleiter Julius Lehmann. Hallo.
Ja, herzlich willkommen auch von mir. Auch ich bin seit, mittlerweile 12 Jahren in der KBV im Thema Heilmittel und davor bei der Kassenärztlichen Vereinigung Berlin im Heilmittelauftrag unterwegs und dass da auch schon sich einiges an Systemjahren angesammelt hat. Hallo von mir.
Ja, vielen Dank, dass ihr Zeit habt für uns. Fange ich mal mit Julius an. Wann hattest du das erste Mal mit dem Heilmittelkatalog zu tun?
Kannst du dich noch erinnern? 2000, was war das? 2008 wahrscheinlich, als ich bei der Kassenärztlichen Vereinigung Berlin angefangen habe und da auch relativ eng und schnell das Thema Heilmittel angefangen habe, versucht habe zu verstehen und in verschiedenen Rundschreiben die Regelungen der Heilmittelrichtlinie für die Ärzte an der Basis, also wirklich für das Mitgliedermagazin der KV, übersetzt haben oder Empfehlungen ausgegeben haben. Ich erinnere mich noch an Sachen wie heiße Rolle anstatt von Fango, wo dann eben beworben wurde, dass es doch viel wirtschaftlicher sei, das heiße Handtuch aufzulegen und nicht die teure Fango-Packung. Dass das natürlich medizinisch doch noch ein bisschen was anderes ist, das hat damals nicht so die Rolle gespielt.
Okay.
Ich glaube, die Artikel werden an anderer Stelle allerdings immer noch aufgelegt.
Ja, ja, also heiße Rolle gibt es immer noch. Also auch wahnsinnig aufwendig. Also man muss so ein Handtuch rollen und dann wird oben heißes Wasser reingekippt. Also ganz, 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 ganz heiße Sache. Sebastian, wann hast du das erste Mal mit dem Heilmittelkatalog zu tun gehabt?
Ich hatte jetzt ein bisschen Zeit zu überlegen. 2004 muss das gewesen sein. Zu Beginn meiner Ausbildung als Ergotherapeut haben wir immer den Ausschnitt Indikationskatalog Ergotherapie. Mhm. Wie ist das dann? Das war gar nicht so richtig klar, wo das herkam. Das stand nur vorne in der Einleitung, die man schnell überblättert hatte. Das war der Ausschnitt aus dem Heilmittelkatalog.
Was war denn der Heilmittelkatalog für dich? Also wenn du in einem Satz erklären müsstest, hast du ihn damals so als Bürokratie wahrgenommen oder als Ermächtigung? Oder war das was Juristisches, war das was Medizinisches? Was hat der für eine Bedeutung damals für dich gehabt?
Für mich vor allen Dingen in der stationären klinischen Praxis war das, und so als blutiger Anfänger war das eine Orientierung, ne? Bei welcher Indikation habe ich so welche Handwerkszeuge in der Hand und wie soll ich da vorgehen? Was könnten da so beispielhafte Zielstellungen sein? Einfach eine gute Orientierung.
Also medizinisch.
Auch für mich und meine Behandlungsplanung, ne, in einem Praktikum zum Beispiel oder so. Mhm. Aber dann auch hinten raus für den Bericht. Okay. Natürlich sehr begrenzt und da gab es noch andere gute Vorlagen, nämlich andere Berichte oder andere Therapiepläne als das, aber genau, das war so der GKV-Rahmen, der auch gerne als Schablone oder zumindest als Inspiration genutzt wurde, würde ich mich so erinnern.
Okay, war das dann das Ziel der Heilmittellinie ursprünglich, Julius, dass das so eine Blaupause für die Therapeuten wird oder war das ein Wirtschaftlichkeitssteuerungsinstrument für die Ärzte und Kassen?
Ein zweiteres, würde ich sagen. Also die Einführung war doch klar beschrieben als Steuerungsinstrument. Ich glaube, ich kann mir sogar vorstellen, es war im Rahmen der letzten Gesundheitsreform, die sich mit Kostenexplosion auseinandersetzen musste. Vielleicht so ein bisschen wie wir es jetzt haben, wie wir jetzt darauf zusteuern. Seitdem hat sich ja eigentlich alles nur nach oben entwickelt. Ich glaube, wir kommen noch zu der Entwicklung der Umsätze, oder?
Ja, kommen wir noch,
Kommen wir
ja.
noch dazu.
Also das, was du
Von
meinst, ist das
daher.
Arzneimittelbudgetablösungsgesetz. Das löste damals die sektorale Budgetierung ab und in dem Kontext ist der Heilmittel auch dann veröffentlicht worden.
Genau, es war also doch auch eine deutliche Entwicklung im Rahmen der Ausgaben spürbar, so dass man ein Kostendämpfungsgesetz irgendwie auflegen musste. Und da war die Idee, dass wenn wir das strukturieren und limitieren, vor allen Dingen, also wie viele Verordnungseinheiten ich denn überhaupt auf eine Verordnung schreiben darf, dann hat das einen steuernden Einfluss. Und ich glaube, das hat sich auch bewahrheitet, ne?
Ja.
Dass das am Ende natürlich nicht ausschlaggebend und allein nicht ausschlaggebend ist, um Kosten nach unten zu steuern, das hat man dann, glaube ich, auch gesehen. Aber das war die
Das war
Initialzündung.
ja auch das erste Mal, glaube ich, dass eine Positivliste veröffentlicht worden ist. Also war das erste Mal, dass Ärzte eine Liste bekommen haben, wo drauf steht, das könnt ihr machen und dann ist das gut. Das war damals neu, glaube ich. Ne? Wir hatten bis dahin immer nur Negativlisten. Also was dürft ihr nicht, wo werdet ihr in Regress genommen und so weiter. Und die Heilmittelhilfe war das erste Dokument für die Ärzte, wo draufsteht, was könnt ihr machen, was ist sinnvoll, was ist begründet. Das fand ich schon ziemlich cool.
Ich glaube, die Ärzte fanden das am Anfang nicht so cool.
Warum nicht?
An einer Welt, in der die ärztliche Therapiehoheit doch sehr, sehr, sehr hoch war und auch in vielen Stellen immer noch ist, ist das natürlich ein deutlicher Einschnitt und auch eine Limitation und auch ein bürokratischer Aufwand. Da kommen wir bestimmt auch nochmal dazu. Mit dem bürokratischen Aufwand verbunden, da so eine riesige, die war am Anfang ja schon groß, und auch undurchschaubar und nicht so längst nicht so strukturiert wie heute, eine große Sammlung von Regeln, die ich beachten musste und die ich auch falsch machen kann.
Ja, okay, das mit dem Falschmachen ist ja auch ein Problem. Wobei, ist euch ein Fall bekannt, wo ein Arzt für falsch ausgestellte Verordnungen in Regress genommen worden ist?
Früher war das so. Also ich erinnere mich auch an die Prüfung im Bereich der KV, wo es am Anfang durchaus Kreuzchenfehler, ja wirklich Fehler ich sag mal, formalen Vorgaben zu Regressen geführt hat. Also das hat sich erst dann mit der Zeit, mit der Spruchpraxis der Prüfungsstellen auch hin zu einer medizinisch-inhaltlichen Befassung und nicht nur einer formalen und weg von formalen, aufgrund von formalen Gründen durchgesetzten Regressen hat sich das verändert, aber es gab es am Anfang auf jeden Fall. Zum Ärger der Ärzte.
Okay, gut, ja. Irgendwie muss man ja mal jetzt Thema Strukturen und Leitlinien konforme Behandlungspfade gehen, oder? Also ich meine, also nicht jeder Arzt ist ein in sich ruhender Künstler, der selbst immer das besser entscheiden kann als die gesammelte Evidenz der ärztlichen Logik, würde ich sagen. Oder ist das jetzt falsch formuliert?
Also ja, da kann man wahrscheinlich auch lange drüber sprechen, wie viel Evidenz steckt denn wirklich in diesem Katalog und welche Studien waren denn ausschlaggebend bei der Strukturierung des Heilmittelkatalogs? Die Frage will ich hier aber jetzt gar nicht hier stellen und auch nicht beantworten, weil ich glaube, da würde man sehr, sehr lange brauchen und vielleicht keine Antworten
Ja, nee,
finden.
das ist das Problem. Wir haben zu wenig Evidence. Ich glaube, das ist allen Beteiligten auch klar. Man versucht es ja hinzukriegen. Und ich glaube, einer der Hauptautoren damals war ein Professor Meyer aus Füssen. Der ist ein Spezialist für Rehabilitationsmedizin gewesen. Und der hat, glaube ich, ganz wesentlichen Anteil dabei gehabt, das zu beschreiben und das zusammenzustellen. Also es war schon etwas, was eher aus dem erfahrungsmedizinischen Bereich dann entwickelt worden ist und dann peu à peu mit mehr Evidenz unterlegt worden ist. Ich vermute mal, Sebastian, du bist ja beim GBA dabei. Heutzutage spielt Evidenz wahrscheinlich eine größere Rolle bei Neufassungen oder bei Änderungen in der Heimatlinie, oder?
Definitiv haben wir da sehr strenge Vorgaben, die Verfahrensrichtlinie des Gemeinsamen Bundesausschusses formuliert. Und das war auch 2001, ne? So der erste oder ein weiterer Schritt einfach. Man hat ja in den 90ern hat man schon so die Maßnahmen der physikalischen Therapie so grob definiert, aber eben nicht in der Menge oder in der Frequenz und auch nicht spezifisch in der Indikation. Genau, und wenn du heute ein Heilmittel aus der Richtlinie streichen willst, weil es Hinweise gibt, dass das einen Schaden auslöst und als Beispiel einen belegten Schaden, dann spielt die Evidenz eine zentrale Rolle und aber auch bei der Neuaufnahme von Heilmitteln spielt das eine Rolle. Ne? Als Beispiel jetzt Ernährungstherapie, die da 2007 dazu kam, bei der Podologie 2000, weiß ich nicht, wann war das, 2004, 2005, weiß ich nicht genau, spielte das eine weniger große Rolle, aber auch eine Rolle. Also gibt es verschiedene Wege, Heilmittel in die Richtlinie zu schreiben. Aber Evidenz ist natürlich die Grundlage.
Gab ja mehrere Iterationen. 2001 ist das erste Mal entstanden, dann ist 2004 das Ganze sauber gemacht worden und die ganzen ganz fein differenzierten Diagnosengruppen sind weggefallen. Dann gab es ein neues Verordnungsformular. Und dann ist
Vor
2007.
allen Dingen weniger Behandlungsmengen. Ne? Man hat die nochmal korrigiert, weil man gesehen hat, ist gar nicht so kostendämpfend, der Katalog. Meine mich zu erinnern, die ganze Physio war komplett auf 10 Höchstmenge. Die Verordnung hat man dann reduziert in Teilen auf 6. Genau.
Also ich
Und
weiß,
dann
dass.
kam der ICD, ne?
Ja.
ICD-10, glaube ich schon. War das schon zu der Zeit, Julius?
Nö, das war jetzt.
Ein bisschen später.
Noch
Das war
später,
später, ja.
okay.
Damals war das Thema, dass die Kolleginnen und Kollegen ja alle unheimlichen Schiss hatten vor diesem Heilmittelkatalog, weil es ja auch unklar war, was würde das bedeuten. Das war ja auch ein Novum für die niedergelassenen Heilmittelerbringer. Und dann stellte sich raus, dass Ärzte plötzlich mehr verordnen. Also dieser Positivlisteneffekt, der war sehr deutlich spürbar. Und dann ging es relativ gut nach vorne bis 2004. Und dann 2004 gab es einen Dämpfer, weil ja die Mengen runtergingen. Aber das hat sich dann relativ schnell wieder eingefangen. Und seitdem, haben wir nachgeguckt, seit 2006 hat sich der Umsatz oder die haben sich die Umsätze der Heilmittelerbringer verfünffacht zu 2025. Und damit man das einordnen kann, im Vergleich dazu haben sich die Umsätze im ärztlichen Bereich verdoppelt. Also muss man dazu sagen, Heilmittelerbringer sind echt beschissen bezahlt worden damals. Und wir haben heute viele Leute, die in Altersarmut sind, weil sie damals so wenig verdient haben, dass sie keine Chance hatten, irgendwie gesicherte Rücklagen zu bilden. Also insofern ist das jetzt nicht, dass sich da irgendjemand eine goldene Nase verdient, sondern ich glaube, wir haben das nachgeholt, was notwendig war.
Und wir haben
Aber
ja auch
jetzt,
eine Reihe neuer Leistungen, ne, im System und so.
ja klar.
Verschiedene Einflüsse sicher, ja.
Das muss man natürlich auch gucken, wie viele Leute waren da was, wie viele Patienten sind versorgt werden und so weiter und so fort, keine Frage. 2017 war eine Änderung, da wurde der Heilmittelkatalog sozusagen in die ärztliche Verordnungssoftware integriert, glaube ich. Und seit 2017 muss es eine Prüfung der KBV geben als Zertifizierungsstelle für die Konformitätsprüfung der Heilmittelverordnung auf technischer Ebene. Das heißt, seitdem wissen die Ärzte, dass sie mit einer zertifizierten Software verordnen müssen. Dummerweise führt das immer noch zu Problemen, weil diese Konformitätsprüfung eben nur technisch ist, aber nicht leistungsrechtlich. Naja, doch.
Ja,
Wieso? Du kannst Diagnosen
nö.
einer Diagnosengruppe zuordnen als Arzt, auch in deiner Verwaltungssoftware, die zu einer Verordnung führt, die dann hinterher von der Kasse dem Therapeuten als Absetzung rübergeschoben wird, weil die sagen, das passt nicht. Das geht
Ja, aber
doch
eine
nicht.
leistungsrechtliche vergleichbare Regelung hast du ja nicht als Grundlage, auch für die Technik, ne?
Na gut, ja,
Deswegen muss ich da so ein bisschen widersprechen. Also der gesetzliche Auftrag ist die Regeln der Heilmittelrichtlinie, und die sind ja durchaus leistungsrechtlich, zentral leistungsrechtlich, zu übersetzen für die
ja, klar.
Verordnungssysteme. Genau, und wir prüfen, ob diese Verordnungssysteme, so ungefähr 74 Zertifizierte, diese Regeln einhalten,
Ja,
die wir da
klar.
mit dem GKV-SV definiert haben.
Soweit sie dann verbindlich sind, ja, das ist klar. Hat das dazu geführt, dieses Implementieren in die ärztliche Verordnungssoftware, dass die Ärzte ein anderes Verhältnis zur Heilmittelrichtlinie bekommen haben? Also hat das die Akzeptanz erhöht?
Ich würde sagen, implizit ja. Aber dass jetzt die Ärzte sagen, oh ja, also seitdem, habe ich endlich eine Beziehung zur Heimelrichtlinie und zum Katalog. Und jetzt verstehe ich die besser. Und endlich, das passiert ja gar nicht, ne? Also ich bin davon überzeugt, dass es ein richtig gutes Vehikel war, um die doch sehr komplexen, vielfältigen Regelungen der Heimelrichtlinie und des Katalogs überhaupt verbindlich in die Verordnungs und das Verordnungsverhalten der niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte und auch Psychotherapeuten überhaupt reinzubringen. Aber dass das jetzt wahrgenommen wird, dass das jetzt sozusagen die Heimelrichtlinie dahinter steckt und das macht ja keiner. Ich freue mich aber, dass das so gut gelungen ist und allen Unkenrufen zum Trotz, würde ich sagen, war das doch ein großer Erfolg, wenn man das als Erfolg interpretiert, dass Regeln dadurch wirklich sehr komplexe Regeln sehr gut ins tägliche Verordnungsverhalten übersetzt werden können. Also das ist gut gelungen, finde ich. Allerdings gibt es da auch noch einen kleinen Krähenfuß, weil es wird schon noch als sehr komplex wahrgenommen. Ich weiß nicht, ob wir darauf noch kommen. Die Evaluation, die wir kürzlich im Rahmen des GWAs ja mitbegleitet haben, hat uns auch nochmal vor Augen geführt, dass so schön das alles in der Software integriert wurde und der Arzt die Richtlinie jetzt eben nicht mehr lesen muss, sondern durch seine Software durchgeführt wird, am Ende immer noch als sehr komplex und bürokratisch wahrgenommen wird. So ehrlich muss man sein.
Also 2017 wurde es eingeführt, da fing die Diskussion noch an über Direktzugang und wer hat eigentlich die Indikationshoheit. Es gab 2015, hat, glaube ich, die KBV nochmal gesagt, Achtung, Indikationsstellung wird immer zwingend in ärztliche Hand. Da wollen wir auch nicht dran rütteln lassen. Aber diese Heimelrichtlinie hat natürlich auch dazu geführt, dass die Therapeuten dann gesagt haben, ey Leute, das können wir auch selbst umsetzen. Was wir ja gerade mit der Blankoverordnung so ein bisschen machen. Und 2019 kam dann das TSVG, wo wir dann irgendwann einheitliche Preise für Leistungspositionen bekommen haben. Da wurde dann ja auch mal die Blanko-Verordnung als erstes Modell also das TSVG hat schon die Blanko-Verordnung komplett umgesetzt und das Heil- und Hilfsmittelversorgungsgesetz hat die Blanko-Verordnung schon mal als Modellvorhaben ins Gesetz geschrieben. Hat sich das Verhältnis zwischen Ärzten und Heilmittelerbringern verändert in diesem Gesetzverfahren? Also ich nehme wahr, dass es Ärzte gibt, die sagen, eigentlich ist das eine gute Idee, wenn die Therapeuten selbst entscheiden können, was sie da inhaltlich machen. Gibt es auch Widerstände, die sagen, ey, nee, wir wollen auf jeden Fall die Hoheit behalten und wir finden eigentlich auch Blankoverordnung blöd? Mal vom finanziellen Aspekt abgesehen, also rein inhaltlich.
Ich glaube, es gibt immer zwei Pole, ne? Und dazwischen ist so die Welt. Gerade diejenigen Fachgruppen und auch die Kollegen, insbesondere im orthopädischen und rehabilitativen physikalischen Bereich, die haben eine sehr, sehr, sehr konkrete Vorstellung, was passiert, was passieren soll und wie auch die Therapie, die nachgelagerte Heilmitteltherapie aussehen soll, weil sie, ich sag mal, an den Körperfunktionen und Strukturen des jeweiligen, ja, sagen wir mal, der Schulter, wenn wir mal dabei, doch so nah dran sind, dass sie das sehr gut selber einschätzen können. Und für die ist natürlich das Thema Blanko unnötig, ja, weil ich eher dann aus der Möglichkeit der Selbststeuerung einfach da was rauslasse, was aus deren Sicht nicht nötig ist, weil sie das sehr, sehr gut selber steuern können. Aber das Gros der Verordnung erfolgt mal doch im hausärztlichen Bereich. Und das Gros sind vielleicht auch nicht ganz so spezifische Erkrankungen, die behandelt werden müssen, sodass ich glaube, dass es auch einen großen Teil an Ärzten gibt, die das sehr begrüßen, die initiale Indikationssteuerung, die Patientensteuerung selber übernehmen zu können und dabei auch Heilmittel oder die Heilmitteltherapie adressieren können, aber die konkrete Umgestaltung dann durch den Therapeuten, der in der spezifischen Umsetzung dann sicher noch besser qualifiziert ist, das auch einschätzen zu können, was, wann und wie. Da gibt es auch einen großen Teil, der das befürwortet.
21 gab es diese Reform, die ihr ja maßgeblich mitgemacht habt. Also ich vermute mal, Sebastian, du hast das live mit umgesetzt.
Ja, kann man schon sagen, wir beide, ne, haben das
Okay.
live mit umgesetzt. Wir sind ja ein ziemlich kleines Team hier in der KBV. Genau, Julius und ich haben das seit 2016 wohlwollend begleitet, diese Reform.
Und da habt ihr sozusagen, das war die 2021, haben wir die erste grundsätzliche Neuschreibung der Heimklinik nach 20 Jahren gehabt. Da ist dieses einheitliche Muster 13 entstanden für alle Heilmittelbereiche. Da gab es diese Veränderungsgeschichte, wo das alles ein bisschen mehr strukturiert war. Diese Regelfallsystematik ist abgeschafft worden, die Genehmigungspflicht ist abgeschafft worden. Also das war eine deutliche Entlastung und Verbesserung. Da haben wir auch die Ergotherapieverordnung durch Psychotherapeuten neu möglich gemacht und so weiter. Da gab es neulich einen Evaluationsbericht dazu. Da hast du, Sebastian, das auch vorgestellt. Und du hast auch gesagt, oh, man würde, wenn man so eine Evaluation macht, auch im Nachhinein dann sehen, was man eigentlich hätte besser machen können. Was war dann so die Quintessenz deines Evaluationsberichts zu deiner eigenen Reform?
Meine eigene Reform, das klingt so
Entschuldigung,
persönlich, aber das war es für mich vielleicht sogar.
Das hört sich so an, als du vorgestellt hast, hatte ich den Eindruck, das bist du da, der das auch persönlich nimmt.
Sehr, sehr leidenschaftlich, mache ich gerne, genau, bin ich gerne leidenschaftlich dabei, von daher guter Punkt, aber witzig, das nochmal so sprachlich zu hören. Ja, was kann man besser machen? Wir sind in einem ziemlich großen Gremium im gemeinsamen Bundesausschuss und da macht man eben nichts allein. Und sondern man muss immer den besten Kompromiss suchen. Und dann ist die Frage, was kann ich besser machen, ist deutlich begrenzt dadurch, ne, durch diese Kompromissfindung, schwierig zu beantworten. Ich denke erstmal nichts. Ich denke, also bin sehr überzeugt, dass wir das Bestmögliche da rausgeholt haben, vor allen Dingen für unsere Mitglieder, für die Vertragsärztinnen, Vertragsärzte, Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten. Aber wir haben nicht die ganze Wunschliste abarbeiten können. Genau, und das ist auch immer nur ein Schritt. Also das klingt so auch so riesig groß. Ne? Wir sind natürlich immer am Reformieren und am Prüfen. Und wenn wir berechtigte Kritik bekommen und vielleicht auch gute Lösungen sogar, dann sind wir sofort dabei, daran zu arbeiten, dass wir die umsetzen. Und was wir jetzt noch haben, ist immer noch eine ganze Reihe an Problemen. Ne? Ich habe mir auch mehr erhofft. Ich glaube, wir kamen aus einer super komplexen, komplex gewordenen Welt auch, ne? Mit dieser Regelfallsystematik, diesen ganzen Detailfragen. Ja? Dann diese Genehmigungsverfahren, die da noch dran hingen, die aber zum Teil ja auch ausgesetzt waren. Aber da war so viel und von den vielen Regelungen sind immer noch viele übrig. Aber auch einige eben abgeschafft oder erleichtert, so dass das immer noch bleibt, ne, der Befund. Das ist ja auch zentral Ergebnis der Evaluation. Wir haben einfach immer noch eine super komplexe Richtlinie und Regeln im Heilmittelkatalog. Und selbst wenn die Software mich dabei unterstützt, muss ich trotzdem eine ganze Reihe an Wissen und Regeln kennen, um mich da durchzumanövrieren durch den Dialog, um da eine gute Heilmittelverordnung zu produzieren. Deswegen ist eigentlich auch die Richtung, in die wir gucken, immer noch hoffnungsvoll, auch nach der Kritik oder den ersten Zahlen aus der Blankoversorgung, gucken wir schon in Richtung Erleichterung, ne, und in Richtung, was sind denn jetzt wirklich ärztliche Kernaufgaben? Ne? Muss ich als Orthopäde wirklich entscheiden, ob der 5 oder 6 Mal in die Krankengymnastik muss? Das kann ich einfach nicht gut entscheiden, denke ich.
Okay. Das werden einige Orthopäden anders sehen. Aber wenn wir über Regeln sprechen, was ja interessant ist, dass es auf Seiten der regionalen KV'n Regeln gibt, die sozusagen in die Heilmittelkatalogversorgung eingreifen. Also zum Beispiel gibt es Wirtschaftlichkeitsrahmenbedingungen in einzelnen KV'n, die sehr restriktiv festlegen, wie viele Hausbesuche darf es geben, wie viel Wärmetherapie darf es geben, völlig losgelöst vom Heilmittelkatalog. Das heißt, die Wirtschaftlichkeitsprüfung hat irgendwie an manchen Stellen andere Regeln als der Heilmittelkatalog. Ich habe das Gefühl, dass der Heilmittelkatalog sich so ein bisschen dass der sozusagen ein bisschen medizinischer geworden ist, aber die Wirtschaftlichkeitssteuerung irgendwie anders erfolgt über Honorare. Und wenn ich mir die Versorgungszahlen angucke, in Saarland habe ich 2% manuelle Therapie, in Brandenburg habe ich 39% manuelle Therapie. Es gibt diverse Leute, die schon gesagt haben, diese Unterschiede der Verordnungsweise zwischen den einzelnen KV'n ist medizinisch kaum zu erklären. Kann es sein, dass es sozusagen eine wirtschaftliche Ebene gibt und eine medizinisch-inhaltliche Ebene beim Heilmittelkatalog?
Ich glaube, man muss mal differenzieren zwischen Steuerung durch Heilmittelkatalog und die Steuerung durch übergeordnete Rahmenvorgaben, Wirtschaftlichkeitsprüfungsrichtgrößen. Ja, das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Das komme ich gleich drauf. Aber vielleicht auch nochmal zu der regionalen Unterscheidung. Was auffällt, und das ist dann auch historisch gewachsen, ist der Ost-West-Unterschied. Neue Bundesländer, alte Bundesländer. Ja, also die, und das sind dann auch, sage ich mal, ich würde unterstellen, das sind dann auch Grundlagen, die auch noch aus einer alten Facharztweiterbildung stammen müssen. Ja, also wenn ich mir anschaue, wie das allein das Heilmittelverhältnis oder die Heilmittelverordnungsquoten pro 1000 Versicherte in den jeweiligen Bundesländern sind, dann sind die im Osten grundsätzlich einiges höher als im Westen. Ja, und ich würde sagen, auch da, auch bei der, wenn man dann tiefer reingeht, auch in den Unterscheidungen zwischen den einzelnen Heilmittelleistungen nach Bundesland, auch da sehe ich ein Ost-West-Gefälle. Also das begründet sich dann eben nicht nur aus Heilmittelkatalog und Steuerungsgrößen auf regionaler Ebene, sondern eben auch aus doch grundsätzlich angelegter Facharztausbildung. So ist, das würde ich unterstellen. Ansonsten vielleicht nochmal zur Einordnung. Der Heilmittelkatalog und die Heilmittelrichtlinie, die steuern im Kleinen, ne? In der Verordnung selber. Also bei welcher Indikation, für welche Diagnose kann ich dann welche Heilmittel und dann in welcher Menge verordnen? Das ist über die Software hinterlegt und das ist sozusagen am Patienten im Moment der Verordnungsentscheidung steuert mich das. Und dann gibt es Paragraph 106 SGB V angelegt, die übergeordnete Wirtschaftlichkeitsprüfung. Das ist sozusagen wie, ja, die finanzielle Steuerung, dass nicht jeder die ganze Zeit was verordnen kann oder für jeden Patienten, der in die Praxis kommt, sondern dass ich auch noch einen Anreiz habe zu überlegen, Moment, ich kann nicht jedem ein Heilmittel mitgeben, auch wenn er sagt, auch wenn alle sagen, sie im Rücken. Da gibt es unterschiedliche Prüfgrößen und das hat der Gesetzgeber auch so vor einigen Jahren so angelegt, dass das sich regional unterscheiden soll. Und so habe ich eben auch regional unterschiedliche Regelungen. Ja, manche orientieren sich nur an Finanzgrößen. Da wird dann also eine Durchschnittsfinanzgröße je Versichertenklientel nach Alter, nach Fachgruppe, relativ komplex gebildet, die dann meine Ausgaben steuern soll. Und wenn ich das dann überschreite im Vergleich zur Fachgruppe, dann werde ich da für regressiert. Das heißt, ich verdiene keinen Euro, dass ich eine Heilmittelverordnung ausstelle. Aber wenn ich zu viel verordne, muss ich eben dann was zurückzahlen. Und das ist natürlich, das hat natürlich auch Einfluss auf das Verordnungsverhalten. Soll es auch haben. So ist es angelegt. Ja? Ja, und dann gibt es eben auch wiederum Regionen, da haben sich die Vertragspartner, das wird zwischen den Kassenärztlichen Vereinigungen und den Landesverbänden der Krankenkassen vereinbart, gibt es welche, die haben sich dann gelöst von diesen Prüfgrößen auf Preisbasis und haben, nennen wir mal, qualitative Prüfgrößen etabliert, was, ich sag mal, näher an der Medizin und näher am wiederum näher am Heilmittelkatalog und haben dann Steuerungsgrößen ablösen. Also das sind dann welche, die führen dazu, dass ich eben nicht dieses preisbezogene Verantwortlichkeiten habe, sondern dass ich eine, ich sag mal, qualitativen Verantwortung habe.
Ja, also Anteil der manuellen Therapie darf nur 10% ausmachen bei bestimmten Indikationen oder sowas.
Genau. Ich sag mal, das hat natürlich beim näheren Hinschauen, kann man da immer auch ein Geschmäckle mit schmecken, weil man sagt, Moment mal, wenn jetzt aber nur mal 15% einen medizinischen Bedarf nach manueller Therapie haben, ich habe nur 10 und dann wer kriegt denn dann weniger und wer mehr, kann man sich darüber streiten. Wir begrüßen eigentlich eher eine Steuerung anhand von medizinischen Größen als an rein preisbezogenen Größen, weil der Arzt für den Preis und die Entwicklung der Preise ja gar nichts kann. Er kann das ja nicht verantworten. Ja, und von daher begrüßen wir das. Man muss natürlich sagen, dass der Instrumentenkasten da etwas kleiner ist. Ne? Wenn ich mir mal im Vergleich dazu den Arzneimittelbereich anschaue, da habe ich dann schon eine riesige Maschinerie, die sich mit Evidenz, Nutzen, Zusatznutzen, da beschäftigt, woran ich auch dann klar empfehlen kann. Also das ist ein Wirkstoff, den würdest du vorrangig verwenden und alle anderen nachrangig und daran dann auch orientierend eine Steuerung ranknüpfen. Das geht viel besser als im Heilmittelbereich. Da fehlt es eben genau an diesen Größen. Und wer sagt denn, dass 10% manuelle Therapie ausreichend sind für das Klientel, ne? Also yeah. Von daher, das ist zweischneidig. Aber wenn wir uns für eine Schneide des Messers entscheiden müssten, dann finden wir die qualitative irgendwie fairer.
Finde ich auch. Wobei, wenn ich mir die qualitativen Faktoren angucke, von KV zu KV, dann ist der Unterschied zwischen Nord oder Süd erstaunlich. Und dann hat man das Gefühl, dass die in völlig unterschiedlichen Wirklichkeiten leben. So, also eigentlich würde ich ja denken, dass wenn wir mal davon ausgehen, dass die Patienten alle ungefähr gleich verteilt sind, dass man ja auch ähnliche qualitative Parameter hinkriegen müsste. Das scheint noch nicht so zu klappen. Wie müsste denn der Heilmittelchirurg umgebaut werden? Also wenn ihr jetzt den Heilmittelchirurg völlig neu schreiben würdet, würdet ihr ihn so hinkriegen, dass er helfen könnte, auch Wirtschaftlichkeit besser zu steuern, also Medizin und Wirtschaftlichkeit mehr zusammenzubringen? Oder wird das weiterhin auch in Zukunft so getrennt laufen?
Das ist echt eine Riesen-Challenge. Ich denke nicht, dass die Richtlinie das leisten kann. Ich denke, es ist wichtig, dass man auf regionaler Ebene steuert und den Begriff der Wirtschaftlichkeit definiert. Halte ich für richtig und wichtig, auch daran festzuhalten. Auch an dieser Ordnung, ne? Der Katalog, die Richtlinie leitet mich an, die gibt mir die Struktur, die zählt die Voraussetzungen auf, die ich prüfen muss, ob die vorliegen. Weil ich habe diese Eindeutigkeit, wie im Arzneimittelbereich von Ursache und Wirkung nicht so richtig, ne? Oder Dosiswirkung, sondern die ist halt super, super unterschiedlich. Es gibt Bechterew-Patienten, die kommen gut alleine klar, ja? Die haben gute Entzündungsparameter, die treiben regelmäßig Sport, ernähren sich gut. Und dann gibt es andere, die können das weniger gut managen, aus welchen Gründen auch immer. Die brauchen passive Hilfe. Die brauchen regelmäßig passive Verfahren, aktive Anleitung zu aktiven Verfahren. Und dann kann ich nicht einfach mit einem Durchschnitt darüber rasieren und sagen, oder mit irgendwelchen Regelfällen oder Regelmengen oder so und sagen, der Bechterew-Patient, der kriegt hier 10,30 Euro und los geht's. Und das ist jetzt der Begriff der Wirtschaftlichkeit. Deswegen haben auch die Durchschnittswerte irgendeinen Charme und eine Logik, ja, und auch die alten Richtwerte und Richtvolumen, Richtgrößen haben irgendeine Logik, aber alle, auch die individuellen Ziele, die ja auch nur in 3 KV gerade etabliert sind, haben auch ihre Schwächen, ne? Wie wir gerade aufgezählt haben. Zum Glück gibt es niemanden, der sagt, 10% MT müssen reichen. Sind eher so Aktiv-Passiv-Quoten und ja. So und auch nicht so richtig indikationsbezogen. Also sehr, sehr unterschiedliche Ansätze, die man auch nicht gut miteinander vergleichen kann. Aber regional hat man gesagt, wir als Vertreterinnen der Ärzte und Ärzte und wir als Hüter des großen GKV-Topfes, wir halten das für ein gutes Steuerungsinstrument. Und dann haben die sich in die Augen geguckt, die Hände gegeben und los geht's, ne? Das ist so das Für und Wider der Regeln, ne? Auch hier, was so durch unser Gespräch schwirrt, Pro und Contra von Regeln, immer eine schwierige Kiste. Wie viel will ich regeln, dass das funktioniert? Und wann fängt es an, komisch zu werden?
Nehmen wir doch mal ich würd auch noch mal ganz kurz auf die Frage eingehen. Ja? Ja. Die Frage war ja zweigleisig, was würde man neu machen, ne? Wenn man jetzt nochmal auf dem weißen Papier, weiß ich nicht, aber zumindest auf einem Papier, wo man was wegradieren kann. Und da würde ich sagen, ist zum Beispiel, was ich historisch etabliert hat und was ich auch nicht mehr so leicht wegkriege, ist diese Diagnosegruppen und die ICD-10-Doppelung. Mhm. Früher hatten wir ja keine ICD-10 auf der Heilmittelverordnung, sondern da hatten wir nur die Diagnosegruppen. Die haben sozusagen den Rahmen gegeben, in welchem Diagnosebereich bin ich, Lü, dann war ich in Lymphabflussstörung und dann habe ich da so ein Leitsymptom und dann so. Mittlerweile haben wir dann ja den ICD-10 etabliert auf der Verordnung. Irgendwann noch den zweiten ICD-10. So, und dann ist jetzt die Frage, wieso muss ich dann denn noch eine Diagnosegruppe angeben? Das ist ja eigentlich ein Doppelgemoppel. Aber mittlerweile haben die Diagnosegruppen ja auch einen Sekundäreffekt über die sogenannten Diagnoselisten des langfristigen Heilmittelbedarfs oder auch die Diagnoseliste des besonderen Verordnungsbedarfs. Kaum zu unterscheiden, aber es gibt einen Unterschied. Ja, beides führt dazu, dass ich in der Wirtschaftlichkeitsprüfung um diese Kosten entlastet werde als verordneter Arzt. Und die klemmen nun mal an den Diagnosegruppen. Und auch da sind eben nicht alle Diagnosegruppen enthalten. Das heißt also, wenn ich eine Lymphabschlusserkrankung habe mit ICD-10 XY, dann sind da eben nicht alle Heilmittel, also da keine Logopädie oder was, ja, das gehört dann einfach nicht mit dazu und deswegen haben die auch einen gewissen, kriege ich die leider nicht mehr weg. Wir haben schon mal länger darüber nachgedacht, ob das nicht auch ein entlastendes Moment sein könnte. Ich streiche einfach die Diagnosegruppen aus, weil ich habe ja sowieso eine ICD-10 drauf, was soll das? Aber dazu müsste man dann andere Regeln an anderer Stelle wieder reevaluieren und das in der Gesamtgemengelage diese Idee dann nicht weiterverfolgt. Also das würde man vielleicht anders machen, wenn man neu anfangen könnte.
Na, wir haben ja mit der Blanko-Verordnung jetzt ja sozusagen einen neuen Weg beschritten gerade, der erst den Wirtschaftlichkeitsdruck von den Ärzten wegnimmt, was ja eigentlich positiv konnotiert werden müsste im ärztlichen Bereich. Wie sieht dann die KV das? Würdet ihr sagen, okay, Blanko-Verordnung für alle, dann haben wir ein paar Probleme gelöst?
Ja. Also ich sag, man muss ja ehrlich sein. Also das, was die Blanko, die Rahmenbedingungen für die Blanko-Verordnung sind aus ärztlicher Sicht ja schon, die sind ziemlich gut. Ne? Ich kann jederzeit, wenn ich medizinische Gründe habe, kann ich auf die Blanko verzichten und kann nach Regelversorgung versorgen. Das heißt, ich schreibe dann wieder das Heilmittel auf und auch die Frequenz und auch die Menge der Behandlungseinheiten. Mhm. Ne? Und wenn nicht, dann überlasse ich das dem Therapeuten. Also es ist wie so eine eierlegende Wollmilchsau, weil dann ich auch noch um die Kosten, die da entstehen, aus der Wirtschaftlichkeitsprüfung entlastet werde. Also es ist schon eine richtig gute Basis. Nun hat man aber festgestellt, kürzlich bei den Veröffentlichungen der Krankenkassen in der ersten, gerade im Bereich Physiotherapie in der ersten Runde, dass sich die Kosten ganz schön entwickelt haben im Vergleich zur Regelversorgung. Das ist jetzt natürlich ein Hemmschuh für die flächendeckende Ausweitung der Indikationen. Also wir haben jetzt ja im Physiobereich nur die Schulterindikation. Und wir haben von Anfang an uns gewünscht, dass das breiter aufgestellt wird, dass das nicht nur so modellartig angelegt wird, sondern dass das breiter erfolgt. Und jetzt Sie sehen die Krankenkassen in ohnehin Klammersituation, dass da auch noch ein deutliches höheres Salär je Patient wahrscheinlich oder in Summe zumindest gezahlt wird. Und das ist natürlich dann aus deren Sicht, braucht man jetzt noch ein paar zusätzliche Regelungen, wie die Blanko fliegen kann. Und das wäre auch ein Wunsch, ein großer Wunsch von uns, dass es Regeln, ein Rahmenkonstrukt für Regeln etabliert wird, die genau das schaffen, nämlich dass die Blanko fliegt, weil das wäre eine Entlastung für die Vertragsärzte. Mhm. Machen wir uns nichts vor, das wäre eine richtige Entlastung. Ich habe viel weniger Rückfragen und hätte auch viel weniger Stress im Bereich der Wirtschaftlichkeitsprüfung. Und das wäre ein großer Wunsch.
Ja, also bin ich dabei. Also ich glaube, das Problem bei den Physiotherapeuten ist gerade, dass die ein blödes Honorar Konstrukt haben mit Zertifikatsleistungen. Und wenn die das selbst einsteuern können, dann steuern sie natürlich vernünftigerweise, wirtschaftlich vernünftigerweise die höherwertige Position rein und dann kann man das von außen gar nicht mehr steuern. Dann muss man sozusagen das Preismodell mal anfassen. Aber das ist nichts, was die KBV oder die Heimatlinie steuern muss und das müssen die Vertragspartner organisieren. Das heißt, Blankoverordnung für alle, also Blankoverordnung zum Fliegen bringen, das hört sich wirklich gut an. Kriegt ihr das auch noch bei den Logopäden hin oder wird das da nicht kommen?
Das ist ja nicht unser Thema, ne? Wir sind aber ja nicht die Logopäden.
Das, ja, würdet ihr das wollen? Würdet ihr das da auch sinnvoll finden?
Ja, definitiv. Okay. Ne, und wir warten auch schon gespannt auf die nächsten, vielleicht auf die Podologie, dass die da an den Tisch kommen und eine gute Lösung finden. Und die hängen ja noch ziemlich eng am Katalog, ne? So ist das ja auch definiert, dass eben die geltenden Regeln der Heilmittelrichtlinie Beachtung finden müssen. Und wenn man sich die Ampelsystematik in der Physio anguckt, dann kommen einem da ziemlich viele Zahlen sehr bekannt vor. Und dann hat man auch einfach ein Integrationsproblem, ne? Wir haben einfach viele Rückmeldungen, einige Rückmeldungen, man schwer auszählen und vergleichen, aber es gibt einfach Rückmeldungen, wo Physiopraxen diese Regeln missinterpretieren, ne? Die einfach hart an der 18 behandeln, ihre Patienten dann wieder wegschicken. Die Patienten rufen dann hier bei uns an zum Teil oder bei ihrer Kasse und verstehen das nicht, weil eigentlich war doch gesagt, der Physio darf das entscheiden. Und trotzdem gibt es wieder eine starre Grenze und wir sehen das ja auch in der Auswertung der ersten HIS-Zahlen, der 25er HIS-Zahlen, dass alle ziemlich hart an diesen Ampeln, an der Ampelgrenze zur roten Phase behandeln. Und das ist irgendwie auch nicht das, was ich gedacht hätte. Ich hätte wirklich gedacht, dass man da diverser unterwegs ist in dem, mit den Behandlungsmengen.
Warum sollte ich jetzt Heilmittelerbringer anders verhalten als Ärzte? Auch Ärzte steuern ihre Verordnung nach wirtschaftlichen Prämissen. Das finde ich jetzt nicht ungewöhnlich. Also wenn wir eins gelernt haben,
Nee,
ne,
ich finde
das aus
das.
diesem
Es gibt einen
Über.
großen Unterschied. Es gibt einen
Ja.
großen Unterschied. Und zwar das Vergütungssystem. Ja? Wenn der Arzt hat ein Pauschalsystem. Der Patient, der heute reinkommt, für den kriege ich meine Versichertenpauschale und dann kriege ich noch für Teile eine Leistungsvergütung, die in der Regel sich aber nicht erhöht, wenn der ein zweites Mal kommt. Und auch nicht, wenn der ein drittes Mal kommt. Und auch nicht, wenn der fünf, sechs, sieben, acht Mal kommt. Das heißt, ich habe als Arzt ein großes Interesse, dass er nicht achtmal kommt, weil ich ihn nur einmal bezahlt bekomme. Das ist der Unterschied zu den Heilmittelerbringern. Klar macht der bei den Heilmittelerbringern jedes Mal bindet der natürlich Ressourcen, weil ich ihn anfassen muss, ja. Aber das muss der Arzt auch. Der muss ihn auch beraten. Das heißt also, ich glaube, dass ein Vergütungssystem in Anlehnung an das Vertrag, ich will nicht sagen, dass das, dass das dazu führen würde, dass die unmittelbar persönlichen Kontakte zwischen Patient und Leistungserbringer signifikant sinken würden. Signifikant. Und was würde dazu führen, wozu würde das führen? Ich hätte eine größere Motivation, den Patienten wirklich mit dem Eigenübungsprogramm loszuschicken und auch loszuwerden. Ja? Also, weil er es mir einfach nichts mehr bringt. Und dann, was passiert denn? Ich habe Kapazitäten für neue Patienten. Weil für die kriege ich nämlich auch neues Geld. Also, ja, klar ist das, ne? Keiner will, kein Leistungserbringer und auch die Ärzte wollten damals kein Pauschalsystem. Aber ich finde, in Zeiten, in denen die Wartezeiten sich doch rapide entwickeln, in denen ich, wenn ich so ein Blankomodell auf die Reise schicke, die Patienten noch länger beim Patienten bleiben und ich damit gefühlt ja noch weniger Ressourcen habe, da muss man vielleicht noch mal ganz kurz in sich gehen,
Ja.
ob die Einzelleistungsvergütungssystematik im Heilmittelbereich, jetzt wo er auch, ich sag mal, eine wirklich einen Umfang erreicht hat, der auch beeindruckend ist, dass man da vielleicht guckt, ob es da noch andere Anreizsysteme zur besseren Patientenversorgung gibt.
Habe ich neulich schon gedacht, gedacht, wenn man die ersten sechs Therapieeinheiten gut bezahlt bekäme und die nächsten sechs dann weniger gut, würde das wahrscheinlich dazu führen, dass wir Akutpatienten schneller behandeln würden. Und das wäre sowohl von der Evidenz gedeckt als auch im Sinne aller Beteiligten. Ja. Okay, aber das war das, was ich meinte. Preismodell bei den Physiotherapeuten ist das Problem bei der Blanko-Verordnung. Das heißt, die Blanko-Verordnung als solches ist für die Ärzte gut, weil sie nur noch die Indikation erstellen müssen und die Therapieplanung macht dann der Therapeut. Das ist eine Aufteilung, die sich die KBV gut vorstellen kann, habe ich dem entnommen.
Im Großen und Ganzen ist das, was wir, ich sag mal, was wir für ein, ich sag mal, 80-20 Pareto-Prinzip, ne, würde sicher gut funktionieren.
Ja, cool, sehr schön. Alright, dann bedanke ich mich. Also 25 Jahre Heilmittelhoch, Erfolg oder nicht Erfolg? Hat es was dazu gebracht? Ist die Versorgung besser geworden der Patienten?
Das ist eine große Frage, schwer den Befund zu stellen, aber ich denke, wir haben einfach im Doing, ne, eine bessere, eine höhere Eindeutigkeit. Und das ist der Vorteil von Regeln, ne? Mit dem Nachteil, dass die Regel nicht für alle passt oder passen kann. Aber ich denke im Großen und Ganzen definitiv. Und wir sollten nicht aufhören, gute Regeln uns zu überlegen für die Zukunft. Und so ein paar haben wir ja angeteasert.
Cool.
Die ist deutlich besser strukturiert, glaube ich.
Inzwischen würde ich auch sagen, ja. Vielen Dank, dass ihr Zeit hattet. Herzlichen Glückwunsch an euch zu 25 Jahren Heilmittelkataloge, dass eure Institution
Dito.
Bayern nun maßgeblich daran beteiligt. Und dann bin ich mal gespannt auf die nächsten 25 Jahre, die ich nicht mehr erleben will.
Ich auch. Danke, Ralf.
Danke.
Super. Vielen Dank.
Das war UP Podcast, der Podcast von Unternehmen Praxis. Wir sprechen mit euch über Praxisorganisation, Mitarbeiterführung, Digitalisierung, Politisches und die Zukunft der Heilmittelbranche. Jeden Donnerstag hört ihr eine neue Folge bei Spotify, Apple Podcasts und Amazon Music. Vernetzt euch gerne mit uns bei Instagram, LinkedIn und Facebook. Und wenn ihr ein spannendes Thema habt, schickt es uns an redaktion@up-aktuell.de. Wir freuen uns auf eure Nachrichten. Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.